also wir reden mal davor, dass du so tief bist mit dem Körperfettanteil, dass das Fett zwischen den Organen abgenommen wird. Mhm. Und das ist so ein Prozess im Körper, das ist, der Körper verhungert. Du lässt ihn nicht verhungern, weil du immer wieder was gibst, aber faktisch gesehen verhungerst du. Und so fühlst du ja. Also der Körper ist quasi gerade am Sterben.
Sprechstunde, ein Freistunde-Podcast.
Hallo und willkommen zur Sprechstunde. Heute mit Manuel und zwei Massemonstern aus unserer Region. Die beiden Bodybuilder waren Brick und Simon Pendelin. Der 25-jährige Simon ist Profi-Bodybuilder und räumte erst vor kurzem beim Olympia-Amateur in der spanischen Stadt Alicante ab. Dort erhielt er auch seine Profikarte. Wahrnehmungserfolge finden sich stattdessen in den sozialen Medien. Mit 100.000 Followern auf Instagram und über 200.000 auf TikTok verfolgen viele den Weg und Alltag des 17-jährigen Sportlers. Hi Jungs, erstmal danke, dass ihr da seid.
Freut mich dabei zu sein.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich will erstmal mit dir anfangen, Simon. Wie bist du denn überhaupt so zum Bodybuilding gekommen?
Also ich trainiere seitdem ich 12 Jahre alt bin. Und ja, wie man so kennt, am Anfang ganz easy angefangen, zu Hause auch trainiert, und ich habe mir dann immer versucht zu steigern, weil irgendwie die Motivation hole ich mir natürlich über Fortschritt, und man muss immer wieder kleine Sachen anpassen, und irgendwann war das Niveau so hoch, dass ich dann einfach nur noch, dass ich nur noch 24/7 für den Bodybuilding-Sport gelebt habe. Ich habe dann meine Mahlzeiten vorgekocht, in der Arbeit immer mit auf die ich habe bei den Elektriker Mittag gemacht, damit, weil die auch mal Mikrowelle gehabt. und hab das, da war dann irgendwann mal so intensiv, dass ich mir gedacht habe, okay, ich investiere so viel in den Sport, ich muss auf jeden Fall, das ist zu viel für einfach nur im Fitnessstudio gut auszuschauen, weil Freibad oder sowas gab es ja gar nicht mehr, weil ich war ja nur im Fitnessstudio oder zu Hause beim Kochen oder beim Essen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich es aus, jetzt mache ich meine Wettkampfvorbereitung. Fußballer spielt der Fußballspiel, und der Wettkämpfer muss, oder Bodybuilder muss, ich dann mal einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht haben.
Genau, was hat dich dann mit 12 Jahren motiviert, das erste Mal ins Gym zu gehen?
Ja, ich erzähle die Story eigentlich nicht gern, weil es waren natürlich viele Faktoren, die mich über die Jahre dann dabei, also dass ich dabei geblieben bin über Jahre, aber so der ausschlaggebende Faktor war, als ich 12 Jahre alt war, habe ich Skoliose ganz stark gehabt wegen meiner Blattfüße und war ziemlich dünn. Und damals hat der Arzt zu mir gesagt, ob ich mich nicht schaue mit meiner Freundin ins Freibad zu gehen. So wie ich ausschaue, und dann habe ich damals schon gedacht, ich war dann nicht sauer, sondern ich denke mir so, jetzt zeige ich es dir. Und dann bin ich heim, und dann habe ich angefangen, Liegestützen, Sit-Ups, und dann habe ich die erste Kurzhantel, und so ist es dann quasi losgegangen. Und über die Zeit ist es natürlich immer wieder andere Motivation, weil meine Rückenstellung habe ich relativ schnell berichtigt gehabt. Also ich war mit 16 dann komplett wieder gerade, also ich habe ganz geraden Rücken jetzt wieder, das habe kein Problem. Und auch keine Rückenschmerzen, wie wir ja prophezeit worden sind. Und ja, und deswegen, und dann ja, dann waren halt andere, und dann war einfach der sportliche Aspekt, dass immer mehr waren.
Genau. Und wie war dann die Entscheidung, dass du jetzt tatsächlich auf die Bühne willst? Wie ist das dann so entstanden?
Ja, wie gesagt, also ich war dann, bin dann ins Training gegangen, immer wieder, und dann habe ich mir gedacht, ja, ich muss einfach mal, ich habe das irgendwie auf YouTube, und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, so ein Wettkampf, und dann sagt man immer wieder, also damals im Fitnessstudio war der Michael Vogel, der war im NCC-Athlet, und ich habe mir gedacht, okay, ja, anscheinend macht man Wettkämpfe, wenn man das so richtig durchzieht, und das ist anscheinend so, am Ende wird man dann Wettkämpfer, also wenn man ganz, ganz gut ist, wird man dann Wettkämpfer, und dann habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt mache ich das, und dann habe ich einfach so gesagt, okay, jetzt starte ich im Herbst, ich habe einfach von überhaupt keine Ahnung gehabt. Und im Herbst 2019 habe ich dann meine allererste Wettkampfsaison bestritten, ja.
Warim, deine Anfänge sahen recht ähnlich aus. Wie war es denn bei dir? Wie bist du ins Bodybuilding gestolpert?
Damals mit 12, 13 war ich noch Fußballer, habe unten beim FTSV gespielt. Und der Grund, warum ich ins Fitnessstudio gegangen bin, war, weil mein Fußballcoach mir gesagt hat, ich bin einen Ticken zu schmal und ich sollte ein bisschen kräftiger werden für den Sport, für den Fußballsport. Habe mir dann das Fitnessstudio bezahlt, was rückblickend auf jeden Fall eine richtige Ehrenaktion war. Also vielen Dank nochmal dafür. Und im Fitnessstudio habe ich dann recht schnell viel Talent für den Kraftsport entwickelt. Also ich glaube, ich habe nach 2 Monaten Training schon die 100 Kilo gedrückt. Und damals war noch ein Powerlifter im Gym, der hieß Heider Dominik. Und der hat dann mich gesehen, hat mich gefragt, wie alt ich bin. Dachte erstmal, ich bin irgendwie 17, 18, weil ich damals schon recht alt für mein Alter aussah. Und ich habe ihm gesagt, ich bin 13. Und der ist natürlich direkt auf mich aufgesprungen, hat mir ein Coaching angeboten für den Kraftsport. Also Deadliften, Benchen und Squatten. Habe ich dann auch mega gefeiert. Mit der Zeit wurde ich dann relativ schnell, habe dann, ich glaube, 15 und auf die 150 gedrückt. Und während ich halt meinen Kraftsport gemacht habe, habe ich danach mal ein bisschen Bodybuilding-Übungen gemacht, also mit eingebaut. Hat mir dann auch sehr gefallen. Und mittlerweile bin ich so ein Hybrid aus beiden. Also ich mache gerne Kraftsport und auch gerne Bodybuilding. Ich glaube, heute nennt man das Powerbuilding, ja. Und dann vor einem halben Jahr hat es halt angefangen mit, von einem Jahr hat es mit Johannes Lukas angefangen und von einem halben Jahr mit der Wettkampf-Prep.
Alles klar. Du hast ja vor allem Erfolg auf Social Media. Wie hast du dir dein Social Media Following aufgebaut, wenn du mich da kurz durchführen könntest?
Also ich glaube, ich habe angefangen mit so 15, fast 16. Und man sagt immer, die Anfänge sind am schwersten. War auch so, weil damals, als ich angefangen habe, war ich gerade mitten in der Massephase und am Anfang der Massephase hatte ich noch relativ viel Fett und wenig Muskeln. Also als ich meine Beiträge gepostet habe, habe ich in der Schule und so von Klassenkameraden immer relativ viel Kritik abbekommen, weil ich habe angefangen mit TikTok. Ich habe jede Woche irgendwie 2-3 TikToks hochgeladen, ein paar Trends mitgemacht und meine Physik gezeigt. Weil ich aber noch so fett sah und einfach mehr Fett wie Muskelmasse da war, habe ich jetzt ziemlich viel Hate abbekommen, sag ich mal so. Und war auch damals schwer, ich habe mich davon nicht abhalten lassen, habe weiter durchgezogen, bis ich dann, ich glaube mit 16,5 habe ich dann 170 gedrückt auf der Bank und da haben die Leute schon lange angefangen, so okay, der ist nicht schlecht dabei. Und Johannes Lukas habe ich dann auch gesehen nach diesem Video, habe auch ein Video gemacht, wo ich mich mit einem berühmten deutschen Fitness-Bodybuilder verglichen habe, Paul Unterleitner. Hab meine Physik gezeigt, seine daneben, noch richtig unprofessionell auf Bildern und Johannes hat dann dieses Video gesehen, weil dann, also er hat mir gesagt, er war schwer beeindruckt. Habe ich zu ihm eingeladen nach Berlin und ab da ging es dann richtig los. Dann kamen YouTube-Videos, jede Woche eins auf seinen Kanal mit mir, der 16-Jährige drückt 180 auf der Bank und solche Sachen. Und hab mich natürlich auch weiter motiviert, dann habe ich Instagram-Stories angefangen zu machen, habe mir vom Alltag erzählt, von meinen Meals, von meinem Training, wie ich so als 16-Jähriger oder 17-Jähriger in der Schule. Das heißt, ich komme nie mit dem Bodybuilding-Sport und die Leute haben das natürlich dann ziemlich interessant gefunden, auch wegen der Reichweite von Johannes ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen und mit der Zeit hat sich das halt immer wieder immer mehr und mehr gesteigert, Influencen und Social Media immer professioneller gemacht und ja, dann ging es eigentlich ziemlich gut ab.
Allerdings ist es doch ein wenig anders, auf der Bühne zu posen als für Social Media. Simon, worauf kommt es denn auf der Bühne so an?
Also in erster Linie geht es halt auch darum, also man muss das komplette Setting im Auge behalten. Also man ist quasi auf der Bühne, es ist hell, man sägt eigentlich nur die erste Reihe unten, der Boden ist rutschig, wegen dem Öl. Man muss schauen, also erstmal, man steht immer in der Pose, also es gibt keine einzige Sekunde auf der Bühne, wo man nicht in der Pose steht. Es gibt die Line-Up-Pose, das ist quasi die Pose, die man einnimmt, wenn man keine offizielle Grundpose macht. Grundposen werden auch gesagt, die müssen natürlich alle sitzen. Das ist jetzt bei mir im Bodybuilding-Fall ist das quasi Front Double Biceps, Front Lat Spread, Side Chest, Side Triceps, Back Lat Spread und Back Double Biceps, Abs and Thighs and Most Muscular. Und die müssen alle sitzen. Die übt man natürlich jeden Tag. Man muss ja sowieso Formchecks machen jeden Tag und dann übt man die Posen. Die Posen auch zum Halten ist auch der Trick. Also mal kurz auch zum Spannen ist überhaupt kein Thema, aber auf der Bühne, ich glaube, das ist vielleicht auch der große Unterschied. So einen Shot zu machen ist relativ easy, aber auf der Bühne zum Stehen und zum Warten, bis die nächste Pose angesagt wird und jederzeit immer perfekt dort zum Stehen. Nicht zu zittern, nicht irgendwie zu wackeln, immer, also man muss quasi von Anfang bis Ende perfekt dastehen und die Gewinner sind immer diejenigen, die als allererstes in der Pose sind und als letztes rausgehen. Bei den Profis ist es so, da warten sie, bis jeder in der Pose ist. Das ist bei den Amateuren nicht so. Also wenn du da ewig brauchst, um in die Pose reinzukommen, dann hast du verloren. Also du hast quasi, die sagen die Pose an und je länger du in der Pose stehst, umso mehr Zeit haben sie dir zum Sängen. Und wenn du ewig brauchst, bis du in die Pose reinkommst, dann stehst du nur eine Sekunde drin, dann hast du besteht halt die Chance, dass die nicht alle Kampfrichter gesehen haben und dann können die ja nicht alle Kampfrichter bewerten und dann bist du hinten durch. Also du stehst quasi als allererstes in der Pose und gehst am besten als letztes wieder raus und das heißt quasi, du hast einen extrem langen Zeitraum, wo du eine Pose halten musst, das heißt wenig Atmung, in der Zeit. Und alles zu jeder Zeit angespannt zu haben. Also man muss schauen, dass man quasi nicht vergisst bei einer Front Double Biceps, also bei einer Doppel Bizeps von vorne, dass man nicht vergisst, seine Beine auch die ganze Zeit auf Spannung zu halten. Und genau, das zieht sich durch den kompletten Wettkampf und derjenige gewinnt, der das am fleißigsten durchzieht.
Und wahrnehmen, was sind dann so die Unterschiede zu Social Media? Worauf kommt es dann da an beim Posing?
Also ich muss ehrlich zugeben, so Social Media Posing ist die abgeschwächte Version oder die viel leichtere Version wie das Bühnenposing, weil auf Social Media ist es manchmal oder öfters so. Es gibt auch viele Beispiele aus Amerika, wo man sieht, okay, die sehen auf Insta richtig krank aus, dann siehst du sie in Real Life und die haben halt einen 40er, also ich will jetzt hier keinen fronten, aber für Bodybuilding-Verhältnisse sehen die dann in Real Life halt schlechter aus, so. Und es liegt daran, dass viele Influencer, dass sehr erfolgreiche Profis darin sind, sich selbst gut dastehen zu lassen, sprich gutes Licht, gute Kamera, gute Winkel. Und klar, wenn man auf Instagram sich beweisen will, dann macht man das alles, wenn man die Mittel zur Verfügung hat. Und meistens wird es halt so gemacht, dass du suchst das beste Licht raus in deinem Fitnessstudio, wo du am besten aussiehst. Holst dir eine 1000-Euro-Kamera, in der du am besten aussiehst. Und filmst nicht von dem Winkel, in dem du aussiehst wie ein Strich, sondern in dem Winkel, wo du das Licht am allerbesten trifft und so. Und deshalb kommt auch manchmal die Ego-Führung auf, dass man denkt, okay, dieser Influencer, der wird alle auf der Bühne Loki bumsen. Also der wird hier halt alle schlagen. Aber im Real Life ist halt so, dass wenn er auf der Bühne stehen würde, dass da das Welten sind im Vergleich zu den richtigen Profi-Bodybuildern. Und deshalb muss man mal ganz stark aufpassen, was man auf Instagram sieht, weil das ist alles eigentlich gefaked sozusagen, also es ist nicht real. Und was halt richtig real ist, ist dann, wie man auf der Bühne steht. Also das muss dann halt wirklich dazu sein.
Ja, um da kurz noch reinzugrätschen, um da ein bisschen so den Bogen zu spannen. Im Bodybuilding wird Instagram, wenn Instagram als Waffe verwendet werden. Ich habe beispielsweise an meinem ersten Wettkampf hätte jemand abgesagt. Also die haben mich geschlagen, am ersten Wettkampf bin ich von einem geschlagen worden, ein Schürberger Alex. Und er hat mir dann erzählt im Nachhinein, dass er fast nicht hinfahren wollte, weil er das Foto von mir, habe ich im Jumpers in Straubing, habe ich ein Foto gepostet und habe das Foto aufgeladen auf Instagram und ich wäre fast nicht hingefahren, weil er das Foto gesehen hat. Also es kann auch eine Waffe sein, um andere einzuschüchtern. Man darf das in der Wettkampfvorbereitung nicht so an sich ranlassen, weil gefühlt schaut immer jeder besser aus, wie man selber ausschaut, vor allem auf Instagram. Und man muss das komplett ausklammern und sich nur auf sich selber konzentrieren, weil am Ende zählt es nur in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst. Und in dem Fall hat er mich dann geschlagen. Also der ist dann doch hingefahren, hat sich überwunden, ist hingefahren und hat mich dann besiegt damals. Und das hilft auf jeden Fall extrem. Und was aber auch negativ auffallen kann, ist, wenn du immer extrem gut auf Instagram ausschaust und kommst dann raus und schaust verhältnismäßig schlecht aus, und jemand von den Judges hat die davor auf Instagram gesehen und hat sich gedacht, wow, der schon, boah, das Foto ist super, boah, der Wahnsinn, wie seine Brust ausschaut. Und dann kommst du auf die Bühne und dann kann auch der Effekt auftreten, dass er sich denkt, oh, da hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Und dann kannst du schlechter platziert werden wegen Instagram. Also so, dass jemand, also sag mal, mein Coach hat das immer gesagt, also Fotos, so Photoshop-mäßig zu bearbeiten, oder sie so krass immer perfekt hinzustellen und die verfolgen die. Also wenn du im Sport relativ weit oben bist, dann wirst du verfolgt auf Instagram, auch von den Judges, und dann sehen die. Und wenn du bekannt bist, dann wissen die, ah, okay, das ist der kommt da. Und dann gehst du raus und dann denken sie, oh, das kann dir schon mal 2 Plätze kosten oder so, nur weil der Aha-Moment in die falsche Richtung geht. Dann ist es besser so, du schaust auf Instagram immer scheiße aus und dann kommst du raus und auf einmal denkst du sich, was ist denn das für einer? Wie schaut denn der aus? Und das ist eher so der Wow-Effekt, das kann dir eher sogar einen Platz bringen, weil du überraschend gut bist und nicht überraschend schlecht. Na, das macht auf jeden Fall einen Unterschied.
Gut, und wenn du einfach nur mal auch beschreiben könntest, was denn alles für eine Wettkampfvorbereitung wichtig ist, was macht ein Bodybuilder tatsächlich vor dem Wettkampf dann tatsächlich?
Boah, einiges. Also, wenn man jetzt mal nur die letzte Woche nimmt, ich glaube, die letzte Woche ist so am interessantesten, der Rest ist immer nur Fettreduktion und zum Versuch, so viel Muskulatur wie es geht zum Halten. Also man hat ja in der Offseason oder in der Aufbauphase die Möglichkeit, Muskulatur aufzubauen. Und in der Vorbereitung versucht man, Fett zu verlieren und so viel Muskulatur wie möglich zu halten. Das ist natürlich nicht immer möglich, Muskulatur zu halten, wenn man eine Gewichtsabnahme erreichen möchte. Aber im Idealfall verliert man quasi nur Fett und hat dann so viel Muskeln, wie es geht, auf der Bühne. Das ist so 90% einer Wettkampfvorbereitung. Und die letzten 10% finden quasi in der letzten Woche statt. Da gibt es verschiedene Arten, wie man da am besten ausschaut. Ich habe schon mehrere Sachen ausprobiert oder an mir ausprobieren lassen. Also in meiner ersten Saison habe ich mich relativ hart entladen. Das heißt quasi, man cuttet die Kohlenhydrate, man isst keine Kohlenhydrate mehr in der letzten Woche für 4-5 Tage. Um dann extrem sensibel auf Kohlenhydrate zu reagieren, also man leert die Glykogenspeicher, um die dann auch extrem schnell wieder voll zu machen, damit man auf der Bühne so einen Look hat. Es kann aber auch nach hinten losgehen, wenn man zu leer wird, dann ist es schwierig, einen wieder voll zu kriegen mit Kohlenhydraten. Das ist bei mir zum Beispiel so. Also ich werde leer mit 150 Gramm Kohlenhydraten oder so am Tag, werde ich komplett leer. Und wenn ich nur weniger mache, brauche wahrscheinlich 4 Tage, bis ich wieder voll bin. Das ist nicht umzusetzen. Und ich brauche Mengen an Kohlenhydrate, um mich wieder voll zu kriegen. Das ist dann wieder kontraproduktiv und macht mich dann wieder voll oder dann ist der Bauchdruck raus, weil ich zu viel gegessen habe. Und das Entwässern halt. Und das Entwässern ist, also man läuft meistens, es gibt natürlich so, also das sagt natürlich keiner so genau, wie er es richtig macht, aber so grundsätzlich wird aufgewässert über 3 Tage, 4 Tage, da isst man, trinkt man mehr Wasser. Also so je nachdem, meistens ist es so normale Trinkmenge plus 3 oder 4 Liter. Und dann trinkt man das über mehrere Tage und dann wird zum Wettkampf hin die Trinkmenge halbiert am Tag davor und dann am Wettkampftag nur noch schluckweise, zum Beispiel. Also jeder reagiert anders, kann man nicht so über den Daumen peilen, aber so wird normalerweise entwässert. Also man wässert auf und der Körper meint dann die Tage danach, er kriegt weiterhin so viel Flüssigkeit, spült genauso weiter und dadurch verliert man mehr Wasser, wie der Körper eigentlich hergeben hat. Salz genau dasselbe, man salzt auf und nimmt dem dann Salz, damit der Körper auch kein Wasser mehr einspeichern kann.
Okay, alles klar. Vadim, du warst vor kurzem mitten in der Wettkampfvorbereitung. Du hast jetzt deinen ersten Bühnenauftritt abgesagt. Wenn du mir erklären könntest, warum.
Ja, eigentlich war es also geplant, dass ich am 15. Oktober bei der GmbF starten sollte. Und dafür hatten wir auch ein Trainingslager geplant. Die letzten 2 Wochen war ich auf Malle. Perfekter Ort für ein Trainingslager. Nur so am Rande. Auf jeden Fall hat es dann alles nicht so hingehauen, wie es hinhauen sollte. Und das Thema ist ziemlich tief. Und da möchte ich jetzt auch nicht mehr darauf eingehen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wenn sich alle für mich interessiert, könnt ihr gerne mein neuestes YouTube-Video auf Johannes Lukas seinem Channel abchecken. Da erfahrt man mehr dazu. Und ja.
Ja klar, aber trotzdem, wie hat sich das jetzt für dich angefühlt? Auch einfach nur die Wettkampfvorbereitung, weil die Diät vor dem Wettkampf ist ja dann doch teilweise schon heftig. Wie war das für dich?
Ich muss dazu sagen, also ich war ja nicht so gering in meinem Körperfett. Ich war vielleicht bei 11-12% noch. Also es war jetzt nicht die Phase, wo man richtig struggelt, wie Simon meinte in der letzten Woche vor dem Wettkampf, wo man mit 8% KFA rumläuft. Da wird es dann natürlich richtig hart. Aber ich muss sagen, weil ich so hart daran gewöhnt war, so 8.000, 9.000 Kalorien am Tag zu essen, weil ich ja diese Massephase hatte, diese Extreme, waren dann 2,5 schon so wenig, dass ich halt teilweise in der Nacht schon aufstehen musste und essen, also ich musste mein erstes Meal früher essen, weil ich so einen Bauchhunger hatte, war ich krass. Aber er war natürlich richtig hart und da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es einem wert ist oder nicht.
Allerdings, wie geht es jetzt auch weiter mit dir, Vadim? Was sind so deine nächsten Pläne?
Also bevor ich Johannes Lukas kennengelernt habe, waren meine Ziele von Anfang an. Ich wollte 200 Kilo auf der Bank drücken, einen neuen deutschen Rekord aufstellen und allgemein, ich wollte auch, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dumm an, aber massiv sein. Und die Ziele will ich halt wieder weiter verfolgen, jetzt wo die Sache vorbei ist. Sprich, ich will nächstes Jahr mit 18 Jahren am Aarensee 200 Kilo auf der Bank drücken. Ich will wieder hoch auf 120 Kilo, aber das muss jetzt nicht im nächsten Jahr passieren. Es können auch die nächsten 3 Jahre sein mit einem geringeren KFA wie vorher, weil in meiner ersten Massephase wog ich auch 125 Kilo, aber mit 27% KFA, also eher dicker, was natürlich erstens nicht gesund ist, zweitens nicht vorteilhaft für den Bodybuilding-Sport. Und dieses Mal will ich es einfach anders machen mit einem 300 bis 500 Kalorien Überschuss über Maintenance, das heißt, du baust nicht allzu viel Fett auf und hoffst natürlich darauf, dass der meiste Teil Muskeln sind und das so über 3 Jahre, sprich im Jahr so 12 Kilo zunehmen. Da bin ich in 3 Jahren ungefähr bei 130, wenn ich das schaffen will mit einem KFA von 50%, dann wäre ich zufrieden. Und danach könnte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ich eine Wettkampfvorbereitung mache. Aber dann auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Abstand von Social Media, weil ja, das war jetzt nicht so vorteilhaft in dieser Wettkampfvorbereitung.
Simon, kannst du Vadims Entscheidung nachvollziehen, dass er jetzt diesen Wettkampf abgesagt hat?
Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal drüber geredet und ich kann mir den Social Media Druck extrem heftig vorstellen. Und ja, wir haben uns davor schon mal unterhalten und bei mir war halt der Vorteil, dass ich eben den Social Media Druck nicht hatte. Und deswegen haben wir uns ja auch schon vor Monaten einmal unterhalten, dass ich das verstehe kann, dass das extrem, der Druck extrem hoch ist. Ist bei mir ja schon extrem viel Druck immer, wegen meinem Umfeld und mein Coach und das Bodybuilding in Deutschland, das ist ja eigentlich nur so ein Bubble, aber man weiß, die schauen auf die und die schauen jetzt ganz genau auf die Finger, ob du jetzt Profi wirst oder nicht oder ob du die Show gewinnst oder nicht oder wie du ausschaust und dann jeden Post, den du machst, jede Story, die du machst, da schaut da jeder auf den Arsch und schaut, ist der schon fettfrei und da in der, oh, jetzt trainiert er, jetzt hängt er mal ganz schön der Bauch raus, was ist da, ist der Taille vielleicht doch nicht so gut und so. Also, und das kann man ja beim Vadim nochmal multiplizieren auf 50 oder so, plus in der Bubble, in dem die sich halt der Vadim bewegt, sind halt mehr Leute, die halt mit dem Wettkampfsport nichts am Hut haben und grundsätzlich mal kritisieren. Und die Leute, die auf mich schauen, sind eher so im Wettkampfsport und die wissen ganz genau, es kommt auf Tag X an und jetzt warten wir mal ab, wie er ausschaut. Aber also bei mir ist es ja Druck und da kann ich mir extrem vorstellen, dass der Druck beim Vadim natürlich noch höher ist und vor allem ist er noch ein wenig jünger.
Genau. Vadim, was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Lektionen, die du jetzt tatsächlich aus dieser Situation gelernt hast, dass jetzt dieser Wettkampf abgesagt wurde?
Also erst muss ich sagen, ich habe in diesem halben Jahr wirklich sehr viel gelernt und diese ganze Experience war, also bin ich sehr dankbar für, weil ich glaube, ich kann sagen, ich habe mich da sehr weiterentwickeln können.
Vadim, du bist ja gar nicht zum heftigsten Teil der Wettkampfdiät gekommen. Wie geht es denn dir immer kurz vor einem Bühnenauftritt, Simon?
Wir reden ja nicht von 8% Körperfett, wir reden von 4% Körperfett. Wir reden davon, dass ich im Haus mit zwei Paar Socken rumgerannt bin, weil meine Fußsohlen wiederum, weil ich so wenig Körperfett an die Fußsohlen gehabt habe, dass ich am Knochen gelaufen bin. Also ich hab zwei Paar Socken anziehen müssen immer, weil mein Körperfett so niedrig war, dass zwischen die Fußsohlen einfach nur noch Haut war und dann bin ich auf die Fersen gelaufen und das hat mich wund gelaufen. Meine Achillessehne war wund, es war nichts mehr da. Wenn ich beim Friseur bin, ich kann mir meine Haare nicht mehr schneiden lassen, weil ich zwischen Kopf, also Schädelknochen und Haut ist nichts mehr, so dass die Haut sie so schiebt, dass ich meinen Fade an der Seite, der Friseur den Fade an der Seite nicht machen kann, der muss meine Kopfhaut festhalten, damit ich meine Haare noch schneiden kann. So wenig Körperfett, wir reden von so wenig Körperfett, wir reden von nicht in der Nacht aufwachen, um Hunger zu machen, sondern schon einschlafen mit Hunger, die ganze Nacht Hunger haben, auf die Nacht Hunger haben, in der Früh Hunger haben, aufstehen, du hast quasi 6 Wochen lang am Stück Hunger, immer, und du schläfst mit Hunger ein und du wachst mit Hunger auf. Dein ganzes Leben besteht nur aus Leid. Also das ist Wettkampfvorbereitung. Das sind nochmal die letzten. Also wir reden davor, dass du so tief bist mit Körperfettanteil, dass das Fett zwischen den Organen abgenommen wird. Und das ist so ein Prozess im Körper. Das ist, der Körper verhungert. Du lässt ihn nicht verhungern, weil du immer wieder was gibst, aber faktisch gesehen verhungerst du und so fühlst du ja. Also der Körper ist quasi gerade am Sterben. Also du holst ihn so über Wasser, dass er halt nicht stirbt, aber das checkt der Körper nicht. Der Körper weiß ja nicht, du kannst jederzeit zum Kühlschrank gehen und dann was essen, sondern der Körper merkt, okay, du stirbst. Du hast auch keine Lust mehr auf gar nichts. Du hast keine Energie mehr, deine Atmung fährt runter, du gestikulierst weniger. Also manchmal habe ich so Situationen dabei, da fällt mir irgendwas runter und ich denke mir, scheiße, jetzt muss ich das aufheben. So, du bist einfach schwach. Du hast 2 gute Stunden am Tag, der Rest ist nur noch eine Quälerei. Also das ist echt, also dass man so richtig, richtig trocken und streifig und dann trotzdem noch die Leistung bringt, das ist wirklich eine der schwarzen Sachen, die man im Leben noch haben kann. Ich würde ja wirklich jedem empfehlen. Also es ist jetzt zwar krass so, aber einmal zum Hungern ist, finde ich, auch ganz wichtig fürs Mindset. Weil es hungern so viele Leute auf dem Planeten und 2500 Kalorien zu essen, ist nicht hungern. Also es gibt Menschen auf dem Planeten, die essen in der Woche 2500 Kalorien. Und die hungern immer. Die schlafen mit Hunger ein und wachen mit Hunger auf. Und ich finde, dass das für das Mindset ganz, 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 ganz entscheidend ist, einmal zum Lernen, was Verzicht heißt. Dass du in einem Super, und das IFIT 40 Makros, also dass man quasi, ja, Hauptsache ich esse meine 2500 Kalorien irgendwie. Na, weißt du, ist immer dasselbe. Ich geh zum Edeka rein und da sind 50.000 Artikel und ich darf 5 davon essen. So, das ist Verzicht. Hm. Ja. Und trotzdem noch Leistung zum Bringen und sowas. Also das ist entscheidend. Also das ist so. Das letzte, was richtig hart ist, ist am Schluss. Ich war mit meinen Athleten schon geredet. Ein Athlet von mir ist auch ziemlich weit unten also der ist jetzt auch 8 geworden vom Wettkampf. Dann sagt er, ja, jetzt kennt er schon, so, jetzt warte mal ab, weil die letzten 4-6 Wochen, das ist die Hölle. Du gehst durch die Hölle. Und wenn du nicht durch die Hölle gehst, dann wirst du nicht hart. Also das ist nicht, das, und da kommt keiner davon vorbei. Es ist scheißegal, wie muskulös du am Ende auf der Bühne stehst. Den Leidensweg muss jeder genau gleich gehen, wenn du richtig hart sein möchtest oder den Körperfettanteil halten möchtest und dann trotzdem hart trainierst. Also das ist wirklich, das ist mit nichts zu vergleichen.
Du hast gerade schon angesprochen, wie sehr das Bodybuilding auch den Lebensstil beeinflussen kann. Ja. Vadim, du bist gleichzeitig Schüler, du bist im Bodybuilding und hast gleichzeitig noch dein Social Media. Wie kannst du das alles verbinden? Wie sieht das bei dir aus?
Also ich glaube, das A und O ist wirklich Zeitplanung, also Zeiteinteilung, weil natürlich, klar, ich bin so kein Wettkampfsportler, aber ich habe trotzdem meine 5 Meals mit den genauen Makros, die ich einhalten muss. Sprich, ich kaufe mir einmal am Tag für meinen ganzen Tag was vor. Das ist immer 1 Kilo Reis, 1 Kilo Hühnchen und Brokkoli. Und klar, ab und zu variiere ich auch, aber die Makros müssen halt stimmen. Und ich habe meine Zeiteinteilung, also ich gehe in der Früh, habe ich schon eine Cardio, dann mein erstes Meal schon in der Schule. Da habe ich ganz normalen Unterricht nach der Schule, mein zweites Meal direkt auch in der Schule. Dann geht es nach Hause. Wenn es gut kommt, wenn ich nicht lernen muss, dann habe ich noch 2 Stunden Mittagsschlaf, bevor es ins Training geht. Vor dem Training nochmal eine Mahlzeit, dann Training. Und nach dem Training letzte Mahlzeit geht ab ins Bett. Und das ist der ganze Tag. Wenn ich mal Rest Day habe, dann kann man vielleicht auch mal was für Freunde unternehmen, aber sonst ist da nichts. Und eigentlich sieht jeder Tag wirklich gleich aus.
Und wie war dann teilweise auch die Reaktion von deinen Lehrern und Mitschülern? Wie ist es, einen Bodybuilder in der Klasse zu haben?
Ja, es wird immer mit Humor ein bisschen behandelt, weil klar fallen so Sprüche, wenn irgendwie Bücher geholt werden müssen, bis immer der Erste aufsteht, aber es war ganz witzig. Also ja, dein Training für heute hast du ja schon gespart. Aber immer alles in einem ist eigentlich ganz angenehm, weil Leute respektieren es auch, wenn du hart trainierst und versuchst, die beste Version von dir selbst zu werden. Und also alles im einen ist es eigentlich mehr positiv wie negativ.
Und wie sieht es dann auch im Sportunterricht aus? Bist du dann immer einer der Ersten, der gewählt wird, oder wie ist das?
Tatsächlich nicht. Also wenn es um Sachen geht, die schnell sprint, bin ich immer einer der Letzten, der gewählt wird. Also zum Beispiel bei Rugby bin ich der Erste oder ab und zu spielen wir auch immer so Seilziehen, alle gegen Vadim, ja, habe ich dir auch schon mal erzählt. Das heißt, ich stehe am einen Ende, alle meine Klassenkameraden am anderen. Und alles im einen ist halt ziemlich witzig.
Alle gegen Vadim. Das ist ein cooler Sportunterricht. Ja, aber bei mir war es auch so, Fußball bin ich auch nur gewählt worden, weil jeder ein bisschen Schiss gehabt hat. So irgendwie im Hallenfußball oder so, wenn es ein bisschen Körperkontakt, da bin ich auch nur, nicht weil ich so ein guter Fußballer bin, sondern weil einfach körperlich überlegen war.
Ja, alles klar. Und Simon, wie lässt sich bei dir Bodybuilding mit der Arbeit und auch teilweise mit der Familie verbinden? Wie sieht das bei dir aus?
Genau dasselbe. Also ich war ja auch, also ich habe, bevor ich Wettkampf gemacht habe, habe ich das genauso wieder wahrnehmen gemacht. Also ich war kein Wettkampfathlet, habe auch meine Meals gegessen, habe auch vorbereitet. Ich war ja auch in der Schule, war dann in der Lehre. Also ich habe einmal am Lehrerzimmer geklopft in meiner Berufsschule und habe gefragt, ob die mir mein Mehl warm machen lassen in ihre Mikrowelle, und haben es die wieder zugehauen. Dann habe ich es einfach kalt gegessen, 3 Jahre lang. So. Und sowas, weil sie es einfach nicht gemacht haben. Also es ist viel, wie der Vadim schon sagt, viel Meal Prep und jeder kann das machen. Also du darfst halt einfach, wenn du, es ist immer viel Planung. Und da musst du dann einfach alles schon vorher vorbereitet haben. Und dann schaffst du es auch, dass du deine Meals reinbringst oder dass es zeitlich irgendwie hier hat. Also ist natürlich alles extrem knapp bemessen. Also ich arbeite Vollzeit, dann mache ich den Bodybuilding-Sport, dann mache ich Coaching. Und das ist natürlich alles relativ knapp bemessen, aber also Freizeit ist gar nicht. Höchstens mal am Wochenende oder sowas. Aber ist okay. Und es ist, bedarf schon ziemlich professionellen Zeitmanagement, dass man das alles so unter den Hut bringt. Und man muss auch sagen, ich habe eine Partnerin an der Seite, die mich extrem unterstützt. Und ich glaube auch, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht so weit gekommen war, hätte ich nicht immer eine Partnerin an meiner Seite gehabt, die mich unterstützt, wenn es mir nicht schafft oder so, wenn man eine Mahlzeit vorbereitet und so weiter. Also das muss man natürlich auch hoch anrechnen. Ne? Hinter jedem Spitzensportler steht eine Spitzenfrau.
Und mit dem Bodybuilding gibt es ja auch viel Wissen, das man sich aneignen muss. Vadim hat schon mal gesagt, Wissen ist Macht. Woher habt ihr denn dieses Wissen bekommen? Was sind da so eure Quellen und eure Resources?
Also bei mir ganz klar, in meinen ersten 2 Jahren Training, muss ich was wirklich sagen, war ziemlich smart von mir. Mit 15 hatte ich schon diese Einstellung, dass ich eigentlich nichts weiß, wurde mir auch klar. Und das habe ich mir so jeden Tag 4-5 YouTube-Videos angeschaut von Leuten, die sich wirklich gut auskennen, so BroSip oder auch Johannes Lukas am Anfang. Habe da die ganzen Tipps, die ganzen Übungsausführungen, meine Ernährung abgeschaut. Und dadurch hatte ich eigentlich schon einen ganz guten Start. Dann im späteren Verlauf, als ich Simon kennengelernt habe, natürlich auch seine Tipps. Da schaue ich mir in jedem Training was ab. Und man muss sagen, also die Tipps, die ich von Simon abgeschaut habe, sind schon eher so ein bisschen Profi-Niveau. Die Basics habe ich bei YouTube gelernt und dadurch habe ich jetzt eigentlich, ich will nicht sagen, dass ich jetzt viel weiß, aber ich würde schon sagen, ich würde behaupten, dass ich weiß, wie man einigermaßen Muskeln aufbaut.
Alles klar, Simon, wie war es bei dir damals?
Also ich muss sagen, also ich habe mit 12 angefangen, ich bin 26, also vor 14 Jahren, oder wäre jetzt 26, 13, 14 Jahre trainiere ich schon und vor 13, 14 Jahren, wenn man 26 ist, ist immer so, oder 25 ist, dann hört es immer so komisch an, wenn man sagt, ja, damals war es noch nicht so. Und es war aber wirklich noch nicht so. Also wir haben es hat einfach vor 14 Jahren, 13 Jahren kein einziges YouTube-Video gegeben über Training. Und deswegen habe ich einfach schon die ersten 4 Jahre oder so, die ersten 3 Jahre, mir alles so selber angeeignet mit so Zeitschriften und so, ja, keine Ahnung, so ein Bizeps-Curl, weiß man irgendwie, wie es geht, weißt du, so irgendwie. Und dann war ich schon auf so einem Trainingsstand, als das dann mit den YouTube-Videos gekommen ist und so, war ich schon auf so einem Trainingsstand, da habe ich eigentlich schon relativ gut gewusst, wo es wie funktioniert. Ich muss auch sagen, es haben einige Jahre gekostet, dass ich nicht so schlau war wie der Vadim und habe mir da irgendwie versucht, Leute an die Seite zu holen, die mich da unterstützen. War ich da einfach immer zu stolz, was extrem dumm ist, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also ich trainiere ganz, ganz gern mit Leuten, nicht nur unbedingt Leute, die niveautechnisch besser sind wie ich, sondern auch, die vielleicht niveautechnisch schlechter sein können, aber oft haben die dann so bestimmte Arbeitsmoral oder eine Übung, wo ich mir denke, so, oh, letztens habe ich zum Beispiel mit jemandem trainiert, der hat dann irgendwie die Überzugmaschine gemacht. Da habe ich gedacht, okay, warum macht der die Überzugmaschine? Und dann habe ich das selber eingebaut und mache das jetzt fast jetzt mal. Und der ist, also das ist einfach nur ein Anfänger. Aber man kann sich immer ein bisschen was abschauen und das habe ich viel zu spät kapiert. Und das ist das, warum der Vadim, also wenn ich mich vergleiche in dem Alter, hat mich der Vadim um Welten eingeholt, weil er halt einfach nicht so dumm ist, sondern einfach, ja, weiß, Wissen es macht und einfach nicht so schade ist, dass er mal nachfragt und so. Und ich habe mir immer gedacht, ich war dann immer zu arrogant, um dann irgendwie doch dann so zu sagen, ich kann irgendwas nicht oder ich weiß irgendwas nicht. Und dann habe ich mir alles so hart selber beibringen müssen. Was natürlich jetzt auch wieder Vorteil ist, weil ich mir natürlich auch nicht so schnell, ich weiß ziemlich genug gut, was für mich funktioniert. Und wenn ich lasse mich jetzt nicht so beeinflussen, und das ist natürlich jetzt aktuell ein wenig so ein Problem. Ich glaube, dass wenn ich so die typischen Anfänger im Fitnessstudio sehe, dann machen die meistens immer zu viel so Schnickschnack. anstatt dass einfach so normal, weil die sagen dann, der macht das und der macht das und ich mache dasselbe Training jetzt wie der Vadim, weil der Vadim ist gut, aber das funktioniert für den Vadim gut, aber funktioniert es auch für mich gut, weißt du schon. Und ich war von Anfang an schon, als die ersten Videos rausgekommen, bei mir war es so Simeon Panda und sowas, das waren die ersten Influencer, Fitness-Influencer, die es so gegeben hat. Und dann war ich schon auf dem Niveau, dass ich niemals ein ganzes Training nachtrainiert habe, sondern habe gedacht, okay, die Übung schaut ganz cool aus, die probiere ich jetzt im einen Training mal aus. Und wenn es mir gefällt, dann mache ich es weiterhin, ansonsten wie wir es wieder raus. Aber ich habe nie so komplett. Und jetzt mittlerweile habe ich schon so den Eindruck, die arbeiten viel zu weit vor. Die schauen dann, was macht der Vadim oder schauen, was mache ich. Und oder irgendwie, wenn irgendeine Special-Übung ist. Und anstatt das einfach mal die Basics so verinnerlichen.
Ich würde Anfänger empfehlen, mach das mal die Basics. Also ich habe auch oft in Fitnessstudios gesehen, hat einer einarmig am Kabelzug irgendwie so eine komisch variierte Row. Die eigentlich gar nichts, also die gut isoliert, aber ich will wirklich erstmal mit mehr Gelenksübungen anfangen, wie zum Beispiel Bankdrücken, ja, also die Brust, vordere Schulter, Trizeps involviert und einfach die Basics erstmal. Wenn man dann vielleicht seinen unteren Lat mal fokussieren will, kann man machen, aber halt erst mit 5 Jahren Trainingserfahrung, wo du schon die Grundmasse aufgebaut hast, dann bringt es vielleicht was, aber so will ich erstmal auf die Basics konzentrieren.
Und damit ist auch diese Ausgabe der Sprechstunde auch fast schon vorbei. Eine letzte Frage aber noch, die sich jetzt wahrscheinlich viele Zuhörer fragen. Vadim, kannst du uns bestätigen, dass wir keinen Stimmversteller auf deine Stimme gepackt haben?
Das ist hier gerade kommt, aber schon, ja.
Nee, das ist eigentlich meine... Digga.
Ich kann das nicht bestätigen. Da war auf jeden Fall Stimmverzerrer im Spiel.
Ja. Hast du mir was gesagt, ist alles fake.
Und das war sie, unsere Sprechstunde mit den Bodybuildern Vadim Brick und Simon Pendelin. Ich finde immer noch faszinierend, wie viel ein Bodybuilder für den perfekten Körper opfern muss. Egal ob im Gym, zu Hause oder in der Schule und auf der Arbeit. Wenn ihr Fragen habt oder mehr über unsere Arbeit wissen wollt, schaut bei uns auf Insta vorbei. Dort heißen wir freistunde.de.